aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet. In der heutigen Folge sprechen Martin und ich mit Danny Hess. Er hat sich und seine berufliche Aktivität der Neugestaltung und intelligenten Neuausrichtung von Immobilien und der entsprechenden Analyse und Konzeptionierung um dieses Thema herum verschrieben und arbeitet bei der Firma Eurocress genau in diesem Bereich. Die Eurocress Consulting ist darauf spezialisiert, neuartige Konzepte zu entwickeln, um das Thema Immobilien und Facility Management, Human Resources und IT ganzheitlich zu betrachten und somit die Frage zu beantworten, wie Immobilien intelligenter für die Zukunft entwickelt, genutzt oder umgestaltet werden können. Wir freuen uns auf dieses Gespräch mit einem etwas anderen Blickwinkel, der, so wie wir glauben, die Sicht auf das Thema Bauen und Entwickeln von Immobilien noch einmal neu beleuchtet und in einen spannenden anderen Blickwinkel stellt. Auf geht's! Ja, herzlich willkommen Dani und herzlich willkommen Martin. Schön, dass wir heute in dieser Runde hier zusammengefunden haben. Heute mal ein ganz anderes Thema, ganz anderer Blickwinkel, aber dazu kommen wir gleich.
Hallo, grüßt euch.
Schön, hallo, auch von meiner Seite. Hallo.
Ja, warum besondere Situation? Wir haben mit Dani Hess heute jemanden von der Firma Eurocress Consulting hier, der sich mit einem anderen Blickwinkel auf das Thema Bauen und Immobilien beschäftigt und uns heute mitnehmen möchte, ein bisschen tiefer einzusteigen in die Frage, wie kann ich denn auch mit intelligenten Konzepten viele der Themen, die wir hier im Podcast immer behandeln, miteinander verbinden. Ja, Dani, nimm uns doch mal mit und gib uns ein bisschen Kontext. Wie bist du in dieses Thema reingerutscht? Wie bist du mit der Firma Eurocress verbandelt? Und was macht ihr eigentlich ganz genau da?
Genau, vielen Dank. Also zu mir, ich habe 2008 begonnen, Architektur zu studieren. Das war so der erste Eintrittspunkt in das ganze Thema. Bin so 2011 in die New York Bubble, die dann noch relativ frisch war, hineingerutscht und seitdem eigentlich in diesen ganzen Themen Bauen, Arbeiten, New Work generell, was heißt das, was hieß das damals, was heißt es vielleicht jetzt, und dann übers Diplom der Architektur, in der Wissensarchitektur tatsächlich diplomiert und seit 2018 komplett im Workplace-Geschäft, das heißt bei der Beratung von Kunden, Kundinnen, Unternehmen hin zu modernen Arbeitsflächen. Was ist der Bedarf? Wie kann man das umsetzen? Wo geht der Trend hin? Und das habe ich quasi seit 2018 als eigenes Business geführt in Dresden und bin jetzt seit Anfang des Jahres bei Eurocress.
Und Eurocress ist, ja? Ja, das heißt, nicht mehr gleich dazu, das heißt, ihr helft also Ideen und auch ein bisschen Zeitgeist und neue DNA tatsächlich in Realität umzuwandeln, oder? Kann man das so sagen?
Genau, das sind nicht nur Trends, sondern generell sehen wir uns bei Eurocress als Strategieberatung, also nicht als Workplace-Macher für schöne neue Bürowelten, bisschen Farbe. Das kommt bei uns so als zweiter Schritt. Bei uns stehen tatsächlich die Daten, Fakten, wissenschaftlich basiert im Vordergrund und da gibt es uns seit 25 Jahren, das haben wir vor 2-3 Wochen unser Geburtstag gefeiert. Gestartet sind wir mit Corporate Real Estate Beratung im Workplace Management und seit über 10 Jahren beraten wir eben auch die andere Seite, Projektentwickler, Bestandshalter, Vermieter, Investoren, alles um das Thema Workplace und Büroflächen generell.
Ich wollte damit auch ja sagen, die Zeiten haben sich verändert, die Anforderungen haben sich verändert. Ich glaube, was so während Corona passiert ist, brauchen wir nicht hier erneut auszurollen, aber ist so, glaube ich, eines der Leuchtturmereignisse, wo wir gemerkt haben, Leben, Bauen, Arbeiten, das muss man irgendwie neu, ja, synchronisieren und neu überlegen. Und insofern habt ihr dann ja 25 Jahre auch doch eine ganz schöne Entwicklung mit begleitet. So, vielleicht kannst du uns da gleich mal mitnehmen und sagen, wo stehen wir da heute? Was sind so die Themen vielleicht? Wo kommen wir her und wo stehen wir heute? Und natürlich interessiert uns, wo läuft das Ganze hin?
Ja, und da ist Eurocrest das beste Beispiel. Ich habe es ja im Vorgespräch auch schon gesagt, dass wir uns immer noch so als Startup fühlen, weil wir uns auch wie der Markt selbst immer wieder neu erfinden. Das hat begonnen auch, dass wir das gesunde Arbeiten, wir nennen es Gesundbüro, gesundheitsfördernde Büros, schon seit einer Weile entwickeln, betreiben und in die Welt bringen. Und aber genauso eben die Transformation der Arbeitswelt begleiten. Und da war natürlich Corona und die Pandemie als Katalysator für mobiles Arbeiten auch ein großer, wenn nicht der große Knackpunkt in den letzten Jahrzehnten der Arbeitswelten, das eben dazu geführt hat, und die meisten von uns kennen das, die in Büros arbeiten, dass sich dort die Arbeit verlagert hat ins Homeoffice, in andere Standorte, in Satelliten, in den Weg zur Arbeit, alles, was vorher undenkbar war oder bei wenigen digitalen Unternehmen schon gelebt wurde, das haben wir dann auf einmal alle mitgemacht. Und das verändert natürlich die Bürowelt an sich, das Office, in das wir kommen, wie oft das auch noch sein mag, ein Tag die Woche, zwei Tage, fünf Tage die Woche, mit den Aufgaben, die dort stattfinden, stark. Und dann eben auch mit den Kapazitäten, mit den Flächen, die dann tatsächlich benötigt werden. Und somit natürlich auch, wir sehen es ja gerade am Markt, den generelle Bürobedarf, wie der sich eben abzeichnet und verändert gerade auch.
Wenn wir jetzt mal, wahrscheinlich ein Großteil unserer Hörerinnen und Hörer kommen ja aus der Baubranche. Ich pick jetzt mal eine Sparte raus, die klassische Bauwirtschaft, das klassische Bauunternehmen. Wie sieht denn so gedanklich einfach mal so ein Konstrukt, ja, wahrscheinlich ist es individuell auf jeden Nutzer anzupassen, aber wie sieht denn so mit so ein paar Schlagworten, ein paar Ideen ausgestattet so das gesunde, produktive Büro der Zukunft für eine Baufirma aus? Gibt's da so Kernsachen, die man sagen kann, das muss da rein und das darf da auf keinen Fall rein und so muss es aussehen und so nicht?
Also wichtig ist bei den Bürokonzepten, die wir erstellen, generell sehr individuell zu schauen, wie sind denn die Aktivitäten? Was sind die Aufgaben? Was sind die Sachen, die ich tatsächlich im Büro tue? Und daraus eben das Konzept zu entwickeln. Und so eine gesundheitsfördernde Arbeitswelt ist vor allem eins, bewegungsfördernd. Und das haben wir auch schon lange gemerkt. Und wenn man mal in Berlin bei uns zu Besuch kommen möchte, lade ich gerne alle Hörer und Hörerinnen ein, sich das mal anzuschauen. Haben wir eine Sache gemacht, und zwar alle Tische, alle Sachen, wo man arbeitet, nach oben gestellt. Das heißt, bei uns gibt es ganz wenige höhenverstellbare Tische an sich. Wir haben dafür sehr bewegungsfördernde Maßnahmen. Wir arbeiten aktivitätsorientiert. Das heißt, für die Aktivitäten, die wir im Büro haben, gibt es verschiedene Angebote, zu denen man sich dann zurückzieht oder eben zusammenkommt. Und das sind auf jeden Fall Sachen, die wir allen empfehlen, also generell Bewegungsförderung im Büro, weg von den Sitzwelten, die wir eigentlich auch kennen. Und dann ist es dieses Raum-Sharing, also auch weg vom Desk-Sharing, was wir auch als Bedarf immer wieder sehen. Davon gehen wir schon wieder weg, indem wir eben sagen, es gibt einen Raum, der allen zur Verfügung steht. Und da denken wir, geht in der Zukunft auch kaum ein Weg dran vorbei.
Heißt das, die Räume sind am Ende dann auch, wie sind die gestaltet? Das heißt, die sind dann auch wieder größer und Mobiliar ist mobiler da drin, im wahrsten Sinne des Wortes dann? Oder wie sieht das aus?
Größer nicht. Also wir sind nochmal kurz im Eurocrest. Ich habe ja schon Schnitten, dass wir so datenbasiert und data-driven sind. Das heißt, wir messen alles, wir berechnen alles, wir haben unsere eigenen Analyse-Tools und Produkte dafür entwickelt, um das eben alles zu belegen. Und wenn man jetzt mobile Arbeit und moderne Bürokonzepte zusammenlegt und den einen großen Knoten, der bei vielen noch da ist, löst, der heißt, das ist mein Büro mit meinem Namensschild dran oder mein Tisch mit meinem Namensschild dran, dann ist da sehr viel Effizienz auch möglich. Weil man kann tatsächlich berechnen, wie oft ist so eine Fläche tatsächlich mit mobiler Arbeit, mit Krankheit etc. maximal belegt. Muss das tatsächlich die Größe haben für die 2 Tage im Jahr, wo mal alle da sind? Und was aber auch wieder nicht heißt, dass dann, wenn mal alle da sind, keiner mehr einen Sitzplatz findet oder einen Arbeitsplatz. Das können wir alles sehr gut herausrechnen. Und so entwickeln sich diese Flächen, die wir planen, eben um die Nutzerbedürfnisse. Und das ist dann ganz wichtig, das eben genau aufzuschlüsseln. Die Aktivitäten sind natürlich auch in verschiedenen Branchen anders. In einer Baufirma ist es was anderes als in einer Anwaltskanzlei oder einer Behörde. Aber genau auf diese Aktivitäten, die wir im Büro stattfinden lassen wollen, zu reagieren und darauf eben die richtigen Antworten zu finden, das ist eine große Spezialität von uns.
Das heißt, man könnte ja so ein bisschen wieder sagen, Form follows Function. Also man muss wieder mal da anfangen, wofür brauchen wir eigentlich dann die Räume, und von daher sagen, wie gestalten wir sie dann, und das aber eben auch datenorientiert. Also ich habe mal mit einem Sensorikhersteller zu tun gehabt, der eben auch so Bewegungsanalysen in Räumen dann gemacht hat, und die haben mir damals mal, auch in Berlin war das zufälligerweise, Zahlen gezeigt und gesagt, das waren 30-40% Reduktion der Fläche, die da möglich gewesen wären. Die haben da irgendwie für einen Kunden also mal eine Analyse gemacht, und der Kunde hat dann also festgestellt, dass er eben doch sehr, sehr viel, zu viel Miete bezahlt und zu viel Fläche hat, weil die Fläche, die er hat, einfach sehr ineffizient benutzt wurde. Und wenn man dann so eine Heatmap sich da anguckt, ja, wie so eine Laufanalyse beim Fußballspiel, dann merkt man doch, da gibt's dann Räume, die waren groß, aber eigentlich mehr oder weniger tot, ja, also nicht benutzt in der Form, dafür aber dann teuer bezahlt. Und dann gab es wieder andere Zonen, die waren dann übervölkert, dafür aber gar nicht ausgelegt. Also das fand ich sehr spannend, weil wenn man das weiterdenkt, dann kommen wir ja doch dazu, dass wir auch das ganze Thema Arbeitsraum, Wohnraum vielleicht in Zukunft etwas, wo wir eine Knappheit haben, auch in vielen Bereichen, in Zukunft vielleicht cleverer gestalten können und die vorhandenen Räume besser nutzen können. Kann man das so sagen?
Auf jeden Fall. Wie du es gerade auch schon angedeutet hast, mit diesen 30-40%, wir kommen eigentlich bei allen unseren Beratungsprojekten auf ein Flächeneinsparpotenzial von genau diesen Größen, manchmal auch größer, manchmal auch nur 20-30%, und das sogar in den konservativsten Branchen, Behörden, Anwaltskanzleien etc. mit kaum mobiler Arbeit. Und das funktioniert ab dem Moment, wo man den Platz oder die Flächen freigibt, wenn man sie nicht selber nutzt.
Und in das welcher ist eigentlich erschreckend, ne? wenn man sagt, wie viel tote Fläche da eigentlich ist in einer Situation, wo wir eben ja durchaus ja auch mal gucken müssen, wofür geben wir das Geld aus und wo investieren wir das Geld und wo liegt am Ende möglicherweise auch totes Kapital herum.
Ja. Christian, ich würde da gerne mal städtebaulich oder gesellschaftlich strukturell einsteigen wollen. Jetzt haben wir in Berlin, in Köln, in Düsseldorf aktuell so ist zumindest das, was ich höre, eigentlich schon fast zu viel Office-Flächen als zu wenig, ja, weil doch da die Tendenzen ja sind, dass eigentlich gerade durch das Thema mobile Arbeiten und Co. weniger Arbeitsplätze gebraucht werden als mehr. Jetzt optimiere ich das ist ja auch richtig so, ja, dass ich das optimiere, datenbasiert, und vielleicht jede Firma auch sagt, ich brauche eigentlich 30% weniger. Jetzt könnte man ja sagen, okay, wenn Firma A 30% weniger braucht, kann der Investor noch einen zusätzlichen Mieter reinholen für die Bereiche, die frei werden. Jetzt ist aber ja scheinbar der Bedarf in dem gar nicht so da. Was machen denn jetzt die Investoren? Was machen wir auch als Gesellschaft mit diesen frei werdenden Flächen, wenn die nicht mehr gebraucht werden?
Das ist genau die Kernfrage, um die es dann geht. Zum einen benötigen wir oder die Firmen, auch wenn sie weniger Fläche nutzen wollen, bessere Flächen. Also das heißt, dass die Nachfrage an sehr guten Flächen, die gegebenenfalls auch ein bisschen teurer sind, die ist da und wird auch steigen. Und wenn man sich mal überlegt, ich möchte vielleicht umziehen, brauche 30% weniger Fläche, habe das Budget trotzdem generell da, auch vielleicht um dann 30% mehr zu zahlen, um das dann alles wieder auf Level zu bringen, gibt es die Immobilien, die sehr gut gerüstet sind für die Zukunft und für die Anforderungen der Mieter, ob das jetzt ESG-Kriterien sind, die Nachhaltigkeitsziele, die eingehalten werden müssen, auch von Corporates oder generell von Unternehmen, ist die Lage, der Standort und gesellschaftlich natürlich dann, welche Immobilien schaffen es nicht, dieser Transformation zu begegnen. Und das können auch gar nicht alle sein, weil die Nachfrage, und das ist genauso unsere Ansicht, bei vielen Immobilien nicht mehr da sein wird. Und dann ist natürlich die Frage des zweiten Lebenszyklus. Es gibt natürlich den Gedanken, Bürogebäude umzubauen in Wohngebäude. Das lässt sich sicherlich auch oft strukturell umsetzen, aber dann ist meistens ein ganz anderer Business Case dahinter. Und das ist vor allem in Städten wie Düsseldorf, Köln, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, gibt es das natürlich riesige Differenzen, die dann so ein Wirtschaftlichkeitsmodell, wenn ich 20 Euro fürs Wohnen bekomme und 40 für Bürogebäude, dann werde ich wahrscheinlich relativ schwierig wirtschaftlich argumentieren können, dass es Bürogebäude in Wohnen umzubauen und noch Investitionen reinzubringen. Also da gibt es noch viel Potenzial. Da haben wir auch noch nicht alle Lösungen oder da haben wir noch nicht viele Lösungen gesehen. Aber es gibt auch Städte, in denen das ganz anders ist. Das sind vor allem ostdeutsche Städte, Jena würde ich dabei nennen, mit ganz besonderen Lagen oder auch Dresden, Leipzig, wo teilweise auch wirtschaftlich mehr mit Wohnraum zu verdienen ist als mit Büroflächen. Und da ist natürlich ganz interessant zu schauen, okay, wie können wir denn die Flächen umnutzen, wie können wir sie umbauen. Und auch wenn das in größeren Städten nicht so einfach möglich ist, ist vielleicht irgendwann der Lebenszyklus dieser Büroimmobilie erreicht und es bleibt vielleicht auch gar nichts anderes übrig, als dann über eine Umnutzung in diese Wohnrichtung tatsächlich stärker nachzudenken.
Was bedeutet das für im Grunde diesen ganzen Prozess von Planen, Bauen, also Immobilienentwicklung bis hin zum Betreiben? Müssen wir da diese Konzeptidee dann nicht viel früher an den Anfang stellen, damit wir wirtschaftlich und sinnhaft und am Ende auch nachhaltig in diesen Prozess einsteigen und nicht an den guten Lösungen vorbei arbeiten? An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und über regen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf.
Genau, das sind zum einen dann die Investoren tatsächlich, die das generelle Nutzungskonzept natürlich, desto einfacher es jetzt schon flexibel geplant und gedacht wird oder auch mit Umnutzung im Hinterkopf, desto einfacher lässt sich das dann irgendwann auch umsetzen. Genauso ist natürlich die Kreislaufwirtschaft. Also wir haben auch verschiedene Zulieferer der Bauindustrie auf unserem Innovationsradar, würde ich das mal so nennen, die auch da schon neue Geschäftsmodelle auf, bauen. Das heißt, wie kann ich vielleicht auch als Zulieferer, als Hersteller Materialien zurücknehmen? Vielleicht ist das eine Kreislaufwirtschaft, wo ich auch nur Materialien vermiete an die Investoren. Also da gibt es viele Ansätze, die tatsächlich sehr interessant sind. Und dann diesen ganzen Kreislaufgedanken eines Gebäudes von Anfang an mit einzuberechnen, auch in die Wertigkeit oder auch in den Businessplan. Ich denke, das wird in Zukunft auch mehr kommen und ist eben dementsprechend wichtig, wenn man eben diese graue Energie, die in so einem Gebäude schon drinsteckt, auch für die Nachnutzung schon mal entweder mit einzuberechnen in den ganzen Business Case oder zumindest dann vorzubereiten, um es dann eben der neuen Nutzung oder der Nachnutzung den nächsten Lebenszyklus mitzugeben.
Wir wollen ja für unsere Hörerinnen und Hörer immer nach Möglichkeit auch Ideen an die Hand geben, wie kann man jetzt selber ins Handeln kommen. Jetzt können wir natürlich keine Patentrezepte hier für alle und jeden entwickeln, dann wäre wahrscheinlich unser Gespräch sehr lang und sehr ausufernd. Aber wenn wir mal so einen Fall nehmen, vielleicht hast du einen aktuellen Fall, wenn ich als Investor oder auch als Unternehmen oder vielleicht auch beide gemeinsam sagen, wir wollen uns da neu aufstellen. Wir haben diese Erkenntnisse, die Immobilie muss nachhaltiger sein. Wir haben hier vielleicht auch eine Bestandsimmobilie. Wie gehen wir dann konkret daran und wie muss ich mir so einen Prozess vorstellen?
Genau, da ist es quasi das Produkt, was wir mit der Immobilien, den A, wie wir es nennen, am Markt haben. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Zum einen ist erstmal zu definieren, was, wenn jetzt das Gebäude als Büro weiter genutzt werden soll, was sind eigentlich meine Zielmieter? Was kann das Gebäude? Was hat das für Potenzial? Was hat der Standort für Potenzial? Unsere Frage, die Kernfrage ist eigentlich immer, wie kann man den Best Deal in Town aus so einem Gebäude rausholen? Und das sind natürlich dann die Sanierungsfragen. Da gehen wir meistens so vor, wenn die Zielmieter definiert sind oder auch parallel dazu, welche Potenziale hat das Gebäude und welche sind die wirtschaftlichsten, um die Bedürfnisse der neuen Nutzer abzufangen. Ist das Erreichbarkeit? Ist das eine Asset-Light-Strategie? Welche Nutzer würden eher dann in diesem Gebäude arbeiten? Was sind die bereit auszugeben? Welche Services benötigen die gegebenenfalls? Und wie kann ich so ein Gebäude auch besser auslasten? Also ein Standard-Bürogebäude hat eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 50 Stunden in der Woche. Wenn man so ein bisschen Fluktuation mit drin hat, Montag bis Freitag. Geheizt wird das aber 168 Stunden hat die Woche, glaube ich. Wenn man so ein Krankenhaus dagegen setzt, dann wäre das so die optimale Auslastung von einem Gebäude. Das ist, da wird 24/7 gearbeitet. Und wenn man dagegen das Bürogebäude sieht, das sind so 50 Stunden, ist es bei einer vollen Anwesenheit. Wenn es vielleicht nur noch die Hälfte da ist, sind wir eher bei 20, 30 Stunden, die so ein Bürogebäude effektiv genutzt wird. Und dann ist natürlich die Frage, was kann man da noch mit reinbringen, dass es vielleicht auch mehr genutzt wird? Ist es dann nur Büro? Ist es oder hat es noch andere Angebote wie Gastro, Fitnessstudio, Coworking, Veranstaltungsflächen? Wird es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht? Genau solche Ansätze können geprüft werden. Und da haben wir, ich glaube, über 44 Untersuchungsfelder, die wir mal reinschauen. Was ist möglich an Gebäudeansätzen, kann man die Fassade angreifen, wenn man tatsächlich tiefer in die Sanierung geht, welche architektonischen Ansätze für die Erschließungskonzepte macht so ein Gebäude wieder attraktiv, womit wird das wieder zu einer richtigen Adresse, was ist für eine Miete erzielbar, was kann man dafür umsetzen und welche Mehrwerte kann man mit denen man dann auch ins Marketing gehen kann, um eben die neuen Nutzer dann wieder zu finden. Und man kann auch wegen dieser Flächeneffizienz, die man erreichen kann, oder auch die Reduzierung, heißt ja gleichzeitig, dass man größere Mieter auch in Gebäude reinbekommen kann. Und so war zum Beispiel auch ein Prozess tatsächlich in Frankfurt, haben wir dann Projektentwickler begleitet bei der ganzen Planung des Gebäudes. Und dann war es natürlich die Zeit für einen Mieter. Und da war ein Konzern am Markt unterwegs, der für viel größere Flächen gesucht hat. Das heißt, so nach dem Standard, wo kommen wir her? Das Gleiche plus X suchen wir weiterhin. Das ist genauso natürlich eine Möglichkeit, viel größere Mieter, die in kleinere Gebäude sehr gut unterzubekommen. Und da haben wir dann auch den Beweis geführt für den Konzern, hier, schau an, diese 20.000 Quadratmeter, die reichen dir auch. Du brauchst gar nicht die 30, 40, die du eigentlich suchst. Also kriegt man natürlich auch ein ganz anderes Matching hin, was dann für eine Win-Win-Situation für beide war. Und das sind so Beispiele, zum einen Bestand anpassen, was sind die wirtschaftlichen sinnvollen Maßnahmen, die man dort ergreifen kann. Und auf der anderen Seite die Projektentwickler an die Hand zu nehmen, was sind die Kernprodukte, Services, die du anbieten kannst, was ist für Architektur, ist es die Erschließung, sind es irgendwelche DNA, Treppenhäuser, innere Sichtbeziehungen oder auch ganz andere Asset-Strategien, die dann eben so ein Gebäude ein Stück weit wieder einzigartig machen.
Was ich momentan immer wieder beobachte, sind natürlich auch innerbetriebliche Diskussionen. Wie wollen wir morgen übermorgen arbeiten? Wie organisieren wir uns? Wie stellen wir uns auf? Also das ist im Moment ja eine auch sehr dynamische Zeit in der Hinsicht. Mir ist nicht so bewusst oder fällt nicht so oft auf, dass man dieses Thema Immobilie dabei konsequent mitdenkt. Das wird schon immer mal thematisiert, aber ich erlebe häufig, dass man diese Wie wollen wir arbeiten Diskussion, und machen wir es alleine mal an Präsenzzeiten im Büro fest, also sehr flexibel und variabel, da ist in einer Woche die Meinung so, in der nächsten Woche die Meinung wieder ein bisschen anders, aber gar nicht gekoppelt an die Frage, welchen Effekt hat das eigentlich auf das Thema Bürobedarf, Konzeption, Flächenbedarfe und so. Also mir scheint, dass wir da auch an der Stelle dieses Bewusstsein verändern müssen, dass wir dieses Thema Arbeiten, Immobilie, also die Hülle fürs Arbeiten, wenn man so will, viel ganzheitlicher denken müssen in Zukunft, um mit den Themen cleverer umzugehen. Kann man das so sagen?
Ja, das denken wir auch. Und zum einen die ganzheitliche Betrachtung eines Gebäudes und, wie du auch schon gesagt hast, die ganzheitliche Betrachtung der Arbeit vor Ort, zum einen in den Organisationsprozessen, in den Sachen, wie Arbeit gedacht wird, wie Arbeit gemacht wird, welche Veränderungen jetzt in Zukunft noch dazukommen, welche Arbeitsprozesse fallen weg durch KI, welche Probleme oder Herausforderungen bekomme ich durch Fachkräftemangel und War of Talents, alle diese großen Sachen, die noch auf uns einprasseln werden, noch mehr als das jetzt schon tun, ist dann die Frage, was bleibt zurück im Büro? Und das ist dann meistens für uns auch die Kommunikation untereinander, dieses persönliche Treffen, wir nennen es das Lagerfeuer im Büro, zu entzünden, also den Ort eben zum Ort der Zusammenkunft machen, weil alles andere haben wir jetzt schon gesehen, Einzelarbeit oder auch Team-Meetings, Zoom-Meetings, was auch immer, alles, was man sonst in seinem Einzelbüro gemacht hat oder im Dreier-Vierer-Büro, dazu muss ich nicht mehr unbedingt ins Büro fahren, wenn ich jetzt 3 Stunden Excel machen möchte, 2 Stunden Teams-Call habe. Das ist nichts, wofür ich tatsächlich im Büro sein muss. Und diese Nutzungsänderung, um eben ein Büro wieder zu dem zu machen, wofür es tatsächlich mal da war, um eben Menschen zusammenzubringen und die Kommunikation untereinander zu fördern. Das ist ja auch das, was wir am Markt gerade sehen, wenn Google und Amazon alle Leute wieder zurückbeordert, dass das eben fehlt. Und dafür muss das Büro der Zukunft auf jeden Fall gerüstet sein. Und da ist dann genau die Frage, was braucht es noch, um diesen Mehraufwand, der es ja tatsächlich ist, dorthin zu fahren, dort den Tag zu verbringen und dann wieder nach Hause zu fahren, der das rechtfertigt, vor Ort dann eben diesen Mehrwert zu generieren. Also ist dann zum einen, ja.
Ja, also ich finde, mir liegt da auf der Zunge, ich finde wirklich, dass wir das auch wirklich in den Mittelpunkt stellen müssen, diese Frage, wofür ist das Büro eigentlich da? Also wir haben es ja technisch wegorganisiert, weitestgehend, ja, fast alles ist remote zu machen. Und wir haben dabei ein bisschen die menschliche, zwischenmenschliche Kommunikation mit weg organisiert. Das ist so eher der Kollateralschaden an dem Ganzen, würde ich sagen. Das war nicht das Ziel, aber das ist der Nebeneffekt. Und jetzt müssen wir die Frage, wofür ist dieses wirklich physische Beisammensein wichtig, wieder zurückorganisieren? Und dann stellt sich natürlich diese Flächenfrage. Also ich habe neulich gerade auch in einer Firma gehört, da haben die Entwickler, die sind natürlich auch anfällig dafür, die haben tatsächlich also alle remote zu Hause gesessen und an einer Software gearbeitet und haben sich hinterher zum gemeinsamen Kochen in der Firma getroffen, in der Firmenküche. Also das fand ich schon so ein Extrem von, wie nutzen wir die Bürofläche in Zukunft. Da war also die Küche wichtig, die gut ausgestattet war und irgendwie eine nette Lounge, wo man dann sitzen konnte. Aber die eigentliche Arbeit, die hat man halt remote gemacht und mit Tools gemacht dann. Also das, ich glaube, das muss man mitdenken. Und ich erlebe oft, das ist auch ein Generationenthema. Wenn man Büroflächen denkt, Umzüge denkt, dann denken vielleicht die nachrückenden Generationen etwas anders über die Gestaltung der Flächen und der Nutzung, als es vielleicht die Älteren tun, die dann doch eher nochmal gucken, vor 20 Jahren, als wir hier gebaut haben, wie war denn da der Zuschnitt Quadratmeter pro Mitarbeiter und brauchen wir das in etwa wieder so? Ja, also das, da glaube ich, müssen wir in einen viel engeren Dialog auch gehen, um dann zu moderneren Konzepten zu kommen. Martin, wenn ich mal in die Hochschule gucke, inwieweit ist denn dieses Thema gedanklich bei euch schon in den Studiengängen so vorhanden? Also ich kann aus meiner Hochschule hier physisch sagen, da gibt es Räume, die hat man umgenutzt über die letzten 30, 40 Jahre, aber die hat man nur technisch umgenutzt. Also da hat man jetzt statt Zeichentisch einen Computer drin stehen und über viel anderes hat man sich, glaube ich, keine Gedanken gemacht. Und dementsprechend super passt das auch zusammen.
Ja, also ich glaube, also sowohl in der Lehre, also da, wo wir vermitteln, wie Gebäude aussehen sollen, sind wir, glaube ich, in der Regel noch nicht auf dem Stand, dass wir das in irgendeiner Form daten- oder nutzerbasiert machen, sondern wir kommen, glaube ich, alle immer noch von der Entwurfsseite und nicht von der Nutzungsseite. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein ganz großes anderes Thema, was wir heute, glaube ich, auch nicht diskutieren können in Gänze. Wenn wir uns aber anschauen, wie sehen die üblichen Hochschulgebäude aus, wie sehen Hörsäle aus, wie sehen auch unsere Büros aus, glaube ich, dass da analysetechnisch noch viel, viel Luft nach oben ist. Ja. Auch die Konzepte sind natürlich in der Regel auf eine, gerade bei festbestuhlten Hörsälen, auf eine Frontalbeschallung ausgerichtet, sodass, wenn du dann da seminaristisch arbeiten willst, weiche ich schon mal auf dem Flur aus, was jetzt nutzungstechnisch eigentlich nicht vorgesehen ist. Aber tatsächlich, glaube ich, haben wir da noch viel Luft nach oben, weil letztendlich soll ja auch Hochschullehre gerade dann in höheren Semestern nah an das kommen, was wir später im Arbeiten machen. Wir wollen ja auch in seminaristischer Form das Arbeiten simulieren. Und das kann man nicht simulieren, wenn vorne ein Tisch steht und dem gegenüber stehen 20 Tische und alle gucken in eine Richtung. Also da haben wir, glaube ich, noch ganz viele Optionen und Möglichkeiten. Und ich glaube, gerade da ist das Thema, wie veränderbar ist ein Raum kurzfristig ohne bauliche Maßnahmen, indem man einfach Trennwände, Tische, Stühle zusammenklappen, wegstellen, hinstellen, umräumen kann. Einfach damit man einer flexiblen Lehre auch einen flexiblen Raum gibt. Und ich glaube, da haben wir noch ganz viel Luft nach oben, weil halt das meiste dort dann natürlich auch aus anderen Zeiten stammt, was die Architektur und auch was die Umsetzung angeht.
Wir meinen hier aber natürlich nicht die Umgestaltung, die wir manchmal nach Fußballspielen irgendeiner Lokalität dann sehen.
Das auch nicht, leider.
Also, sondern wir meinen hier schon die seriöse planerische Herangehensweise. Dani, wenn wir mal in die Zukunft schauen, vielleicht so auf unserer gemeinsamen Zielgeraden, den Blick nach vorne, was bedeutet das für die Geschäftsmodelle in der Immobilienentwicklung? Wir haben jetzt ein bisschen über die Nutzerseite und Interessenseite gesprochen. Aber wenn ich jetzt Immobilien entwickle, also plane und das mein Geschäftsmodell ist, was passiert da in den nächsten Jahren? Was ist so deine Prognose oder was wird ein guter Rat?
Auf der Büroflächenentwicklung, ich habe es eben schon mal angeschnitten, ist zum einen natürlich die Anforderung, also das Büro bleibt bestehen und dieses Zurück ins Büro, was wir auch propagieren, weil das Büro an sich der beste Ort ist, um sich in den Company intern auszutauschen und neue Sachen zu entwickeln, zwischenmenschliche Kommunikation etc., das wird bleiben und das wird auch anders fortgeführt werden. Dafür wird es auch Gebäude brauchen, die das gut abbilden und gerne noch ein bisschen mehr. Das heißt, wenn ich jetzt dann diesen Weg auf mich nehme ins Büro, das wäre natürlich super, wenn ich nur 2, 3 andere Sachen gleich miterledigen kann. Also Standort wird eine wichtige Sache bleiben. Und alles drumherum ist dann die Frage, wo bin ich, wo entwickle ich? Das ist natürlich stark standortabhängig, stadtabhängig. Auch Standort generell, B-Lage, C-Lage, was auch immer. Und dann ist natürlich die Frage, welche neuen Business Cases kann ich auch als Projektentwickler, als Bestandshalter mitdenken? Es ist nicht mehr der beheizte Rohbau, den ich die nächsten 10 Jahre vermiete, mit der Hoffnung, dass es sowieso weggeht, weil Büroflächen sind knapp. Der Mieter bezahlt alles, baut aus, schafft sich dort seine eigene kleine Welt. Es wird in die Richtung Flexibilisierung gehen, da sind wir, bin ich der Meinung, was jetzt auch gerade schon räumlich angeschnitten wurde, und dann eben verschiedene Asset-Light-Strategien. Das ist tatsächlich das, was man mal mitdenken kann. Das heißt, welche Services kann ich auch rund um das Gebäude noch mitdenken? Was kann ich anbieten? Wie kann ich vielleicht auch zum Partner für weniger Mietfläche werden? Das heißt, das ist so ein bisschen dieser Gegensatz, was man als Vermieter erstmal nicht denkt. Wie kann ich meinen potenziellen Kunden nicht die maximale, sondern vielleicht auch die minimale Mietfläche anbieten? Wie kann ich dafür attraktiv werden? Was kann ich vielleicht aus so einem Büro herausziehen, aus so einer Fläche und separat vermieten? Und vielleicht auch für die ganze Nachbarschaft. Also diese ganzen Nutzungsstrategien, Asset-Light-Strategien, um eben den Mieter einen größeren Mehrwert zu bieten, als das jetzt auf dem Markt vorhanden ist. Da wird, denke ich mal, die Zukunft ein Stück weit hingehen. Und dann gibt es, denke ich, genug Potenzial, das in den verschiedensten Nuancen auszudenken. Und natürlich, das ist Recycling, Upcycling, Cradle-to-Cradle, Kreislaufsystem. Was ist da möglich?
Also, Martin, wir nehmen mal mit hier aus diesem Gespräch heute das Thema Immobilienentwicklung oder auch Büroraum, Wohnraumplanung. Ist komplex und wird im Grunde komplexer. Also ich muss es differenzierter und früher durchdenken. Ich brauche wahrscheinlich Partner an meiner Seite, die da Kompetenzen einbringen, die ich vielleicht bisher nicht hatte oder geglaubt habe, nicht zu brauchen. Und wenn man es mal auf den Gesamtimmobilienbestand sieht, scheint mir, dass wir da doch noch viel Möglichkeiten haben, die wir momentan nicht so nutzen, wie wir sie nutzen sollten, wenn wir mit den Flächen nachhaltiger und cleverer umgehen wollen und damit auch am Ende für die Gesellschaft wirtschaftlicher umgehen wollen.
Ja, Christian, ich finde ein gutes Schlusswort. Danny, auch von meiner Seite vielen Dank für den Input, mal von der anderen Seite, wie wir nicht nur was bauen, sondern auch das, was wir gebaut haben, sinnvoll nutzen, umnutzen, weiter nutzen können. Vielen Dank auch von meiner Seite.
Na, herzlich gerne, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Ich denke, jetzt müssen wieder die Hörerinnen und Hörer, die hier auf der anderen Seite an den Lautsprechern oder sitzen, überlegen, wie kann ich aus diesen Impulsen in meiner Firma oder mit meinem Bauunternehmen etwas machen, was ich bisher noch nicht so auf dem Radar hatte, und ein Stück besser in die Zukunft gehen. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.